Jetzt wirst du wieder verfolgt, also. Genau. So, hallo, liebe Leute, zum ersten FLAB in diesem Jahr 2024. Wir haben es ja alle geschafft. Also, ich sehe auf jeden Fall ein paar Leute hier im Saal und ich hoffe, dass auch genügend Leute online sind. Neues Jahr, neues Glück. Tatsächlich habe ich vor genau 5 Jahren oder in etwa genau 5 Jahren den Vortrag über das WLAN 6 gehalten. Damals war der Standard auch noch nicht verabschiedet gewesen. Und jetzt steht der neue Standard vor der Tür. Das heißt, das Wi-Fi 7, 802.11be, wie es jetzt heißt, steht kurz vor der Tür und vor der Verabschiedung. Und jetzt ist natürlich die Frage, jetzt haben wir alle so lange gewartet auf das Wi-Fi 6, sollen wir nicht vielleicht noch ein bisschen länger warten? Also ist es da eventuell opportun, vielleicht sogar noch ein Ticken länger zu warten, dann können wir das Wi-Fi 7 mitnehmen. Insbesondere, wo ja schon alle Hersteller sagen, yay, unser Zeug ist Wi-Fi 7 und das können wir alle genauso durchführen. Und aus meiner Sicht ist es einfach mal ziemlich zielführend, einfach mal zu gucken, was sind denn die Features von dem Wi-Fi 7 gegenüber Wi-Fi 6. Dazu würde ich ganz gerne einen kleinen Recap machen zu dem Thema, was waren die Ziele von Wi-Fi 6 und insbesondere, was war halt eben tatsächlich dann auch der große Schritt, den wir da hatten. Also zum einen war es ja so gewesen, dass als Wi-Fi 6 zertifiziert wurde, noch die Spektren, die Frequenzbänder 2,4 und 5 GHz opportun waren. Das heißt also, wir haben uns halt im normalen WLAN-Band unterhalten. Und das kennt man ja auch schon vom Wi-Fi 5, also das AC. Und trotzdem soll das Ziel gewesen sein oder war das Ziel, die Bandbreite und insbesondere halt eben auch die Performance um den Faktor 4 zu erhöhen. Es ist übrigens jetzt auch nochmal das Ziel bei Wi-Fi 7. Das heißt also, wir werden dann beim Faktor 16 gegenüber AC. Und bei Wi-Fi 6 war es Indoor- und Outdoor-Verbesserung. Das heißt also, hier sind beide Bereiche halt eben tatsächlich eben im Fokus gewesen. Zusätzlich haben wir noch ein bisschen an IoT gedacht und uns das Thema Energieeffizienz angeschaut. Auch im Zusammenhang mit den gesamten Clients, die halt eben da sind. Das heißt also, mobile Endgeräte, die halt eben mit dem Mobilfunk oft schon relativ viel Energie verpusten und da sollte das WLAN dann nochmal ein bisschen effizienter werden. Welche Lösungen sind da? Tatsächlich wurde die Modulation erhöht. Was geht immer? Die Symbolrate gleich lassen und die Anzahl der Bits zu erhöhen. 1024 Quamm wurde mit Wi-Fi 6 eingeführt. Es gibt mehr Subcarrier und insbesondere wurden die Subcarrier in Resource Units aufgeteilt. Das ist tatsächlich auch eine der Themen, die einen relativ hohen Impact hatten. Uplink, Downlink, Multi-User MIMO, das waren Themen, die ja schon bei AC anfingen, also Downlink, Multi-User MIMO war ein Thema und tatsächlich der neue Standard UFDMA, das heißt also das, was im Mobilfunk halt eben schon Standard war, wurde jetzt beim WLAN eingeführt und was zusätzlich hinzukommt, ist tatsächlich das Thema Special Reuse und BSS Coloring. Das heißt also, die zwei Mechanismen als zusätzliche Mechanismen. Durch die Erhöhung von der Bitrate gegenüber dem Symbol bedeutet es natürlich, dass man halt eben deutlich feiner in der Abstimmung sein muss. Das heißt also tatsächlich, die Anforderungen an die Funkeinheiten sind höher, damit die Symbole nachher auch erkannt werden können, weil ansonsten ist es natürlich tatsächlich problematisch, wenn wir eine höhere Modulationsrate haben, dass wir halt eben dann die Symbole dementsprechend auch empfangen. Das heißt also, hierbei ist tatsächlich die Signalauflösung auf minus 35 dB gestiegen. Das heißt also, man musste dann ein bisschen mehr Geld in die Hand nehmen, um hinterher auch die Funkeinheit tatsächlich dementsprechend darzustellen. Was natürlich immer ein Problem ist, gerade bei Abstand, das heißt also gerade die Modulationsraten lassen sich meistens bei großen Abständen nicht erreichen. Das heißt also auch hier ist es so, dass halt, wenn der Access Point in der Nähe ist, dann hat man den großen Vorteil. Wenn er nicht in der Nähe ist, dann wird das natürlich auch wieder ein bisschen langsamer. Hier als Vergleich das Konstellationsdiagramm AC tatsächlich mit 256 Quamm und AX dann mit 1024 Quamm. Das heißt also tatsächlich, die Punktdichte gibt so ein bisschen an, wie viel feiner die Signalauflösung sein muss, damit man halt eben das Ziel trifft. Und je weiter man weggeht, desto mehr wird man halt eben merken, die linke Seite ist wahrscheinlich einfacher zu treffen als die rechte Seite. So ähnlich ist es tatsächlich auch beim Access Point. Access Points haben natürlich noch ein paar andere Möglichkeiten, insbesondere halt über die Reflexion zu gehen. Resultierende Datenraten sind immer gern gesehene Marketingopfer. Was wir hier unten sehen, gerade insbesondere unten rechts, ist halt tatsächlich die Datenrate, die halt eben beim Wi-Fi 6 halt eben dann gerne publiziert wurde. Das heißt, yay, 4,8 Gigabit kriegen wir hin bei 80 Megabyte Kanälen und 5 Gigahertz vorgemerkt, ja, genau. Also das geht nur im 5 Gigahertz Band, naja, klar, genau.
Wenn die 80 Megahertz überhaupt wirklich produktiv genutzt, also eigentlich
wer betreibt wirklich mit 80 Megahertz Bereich?
Also wenn du tatsächlich wenig Leute in der Umgebung hast, die eigene Infrastruktur betreiben oder die diese Infrastruktur kontrollieren kannst, dann sind 80 Megahertz breite Kanäle durchaus opportun. Aber um ehrlich zu sein, ist das oft ein kleiner Trugschluss. Also.
Dazu noch ein Kommentar. Ich weiß nicht, ob das Mikrofon an ist, aber normalerweise hast du das komplette Problem mit der Verzahnung. Je kürzer du den Kanal belegst, das heißt, wenn du so kleine burstartigen Übertragungen hast, wenn du zum Beispiel Progressive Download bei Video, dann sind diese 80 Megahertz durchaus sehr sinnvoll, weil du nämlich mit den bis zu 4 Gigabit, die du da drauf hast, wesentlich schneller den Kanal wieder frei machst. Deswegen sind diese niedrigen Bandbreiten bei 20 Megahertz zum Teil gar nicht so vorteilhaft, weil die nämlich die Kanäle viel stärker belegen als die großen. Gerade beim klassischen Traffic, den wir heute haben, bei Quick und Web und so weiter Anwendung, hast du nicht mehr diese großen Streams, die du hintereinander lädst. Außer du fängst an, Call of Duty zu laden. Dann kannst du natürlich dann den Kanal für mehrere Stunden zumachen. Aber dafür gibt es ja auch da Mechanismen.
Genau, also tatsächlich muss man immer ein bisschen schauen. Also 20 MHz versus große Kanäle. Also insbesondere hängt es sehr stark von der Anwendung und der Infrastruktur ab. Wenn du viele Access Points hast, rate ich immer zu kleineren Kanälen. Wenn du weniger Access Points auf große Fläche hast, sind die großen Kanäle durchaus opportun. Muss bei den 80 MHz Kanälen natürlich auch mal gucken, weil das 5 GHz Spektrum ist auch DFS behaftet. Das heißt also, wenn man dann die falsche Seite wählt von dem 5 GHz Spektrum, dann kann es durchaus sein, dass wenn ein Flugzeug drüber fliegt oder der Kanzler landet oder irgendwas, dass dann einfach mal die Kanäle ausgeschaltet werden. Erhöhung der Subcarrier. Tatsächlich einer der großen Vorteile, die halt eben Wi-Fi 6 gegenüber Wi-Fi 5 hat, ist die Erhöhung der Subcarrier. Insbesondere wurde hier auch die Subcarrier-Breite deutlich verringert. Das heißt also, wir sind von 312,5 kHz auf 78,125 kHz Breite gegangen und haben 234 Subcarrier gegründet. Davon sind 216 nutzbar, der Rest sind Pilottöne. Das heißt also, wir haben eine deutliche höhere Anzahl der Subcarrier. Jetzt ist hier das Bild, genau. Hier sieht man das Subcarrier Spacing. Das bedeutet aber auch wieder, dass wir deutlich besseres Empfangsequipment und auch Sendeequipment brauchen, als das, was halt eben bei AC halt eben tatsächlich zur Verfügung steht. Hängt auch damit zusammen, damit man halt eben auf den schmalen Kanälen nachher auch die Symbole vernünftig trifft. Ja, besserer SNR ist immer gut, genau. Also UFDMA, ein weiteres von den Technologien, die tatsächlich eben mit zur deutlichen Performance-Steigerung beigetragen haben. Tatsächlich ist der Effekt von UFDMA relativ groß im Vergleich zu den anderen Funktionen. UFDMA ist eigentlich aus dem Mobilfunk entlehnt und bedeutet, dass wir halt eben tatsächlich mehrere Pakete von an unterschiedliche Endgeräte, Star Stations, zur gleichen Zeit übertragen können. Das heißt also, insbesondere das Interleaving wird hier tatsächlich eben deutlich effektiviert Und bedeutet halt eben auch, dass wir eine deutlich bessere spektrale Nutzung bekommen von halt eben von den Frequenzen, die uns zur Verfügung stehen. Hier habe ich ein Bild dargestellt. Also insbesondere ist es so, dass UFDM, der vorhergehende Standard, der bei AC gültig war, da wurden halt mit den einzelnen Clients nacheinander geredet. Das heißt also, die Übertragung wurde auf die einzelnen Clients gelegt und jeder kam dann halt eben dran, wann er halt eben tatsächlich eben welche Pakete da zur Verfügung standen. Bei UFDMA ist es so, dass halt eben tatsächlich parallel mit mehreren Usern geredet werden kann. Das hat natürlich den Vorteil, dass ich halt eben gleichzeitig insbesondere bei den Endgeräten mehrere Clients halt eben benutzen kann, kann aber tatsächlich auch die Bandbreite komplett für einen Client nutzen.
Wäre das dann nicht dann sinnvoll, bei UFDMA komplett immer auf 80 oder 160 MHz Kanalbandbreite zu
bringen? Nee, tatsächlich hängt die spektrale Nutzung von der Anzahl der Antennen ab. Das heißt also, das ist ein Thema, was nachher bei dem MIMO tatsächlich eben eine Rolle spielt. Das heißt, wenn ich nur 2 Antennen habe, dann werde ich auch nach wie vor keinen Vorteil gegenüber OFDM haben, weil diese 2x2 MIMO eigentlich jedes Endgerät heute beherrscht. Das kommt nachher nochmal als Vergleich. Also insbesondere Multi-User MIMO ist tatsächlich ein neues Feature. Es war im Downlink in AC schon. In der Realität konnten wir maximal 4 Clients mit erreichen. Es war ein mäßiger Performance-Gewinn, weil tatsächlich eben die Bidirektionalität gefehlt hat. Bei AX ist das ein Standard-Feature. Es wurde tatsächlich als Uplink Multi-User MIMO hauptsächlich in den Wave 2 Chipsätzen halt eben deployed. Das heißt also, wir haben hier die Vorteile dann auch in beide Richtungen nutzen können. Allerdings muss der Client dann tatsächlich auch Wi-Fi 6 fähig sein. Das heißt also, er muss halt eben dann dementsprechend auch die Vorteile nutzen können. Das heißt also, wenn ich mit dem AC Client dann auf einem Wi-Fi 6 Access Point habe, dann ist er tatsächlich der langsame Redner. Was wir noch haben beim Multi-User MIMO ist tatsächlich ein wichtiger Faktor, dass wir halt eben funktionsfähiges Beamforming haben. Das heißt also, das wurde gerade bei Wi-Fi 6 deutlich verbessert. Das Beamforming bedeutet, dass ich halt eben tatsächlich in Richtung des Clients reden kann, ohne dass ich halt eben mit den anderen Signalen halt eben ein Störgeräusch halt eben darstelle. Auch Beamforming ist wieder sehr stark abhängig davon, wie viele Antennen ich habe. Das heißt also, je mehr Antennen ich habe, desto besser ist das mit dem Beamforming. Antennen gerade im Spektrum 2,4 und 5 GHz bedeuten, dass ich halt eine gewisse Größe haben muss von dem Access Point, damit ich halt eben tatsächlich eben eine räumliche Trennung der einzelnen Streams und insbesondere auch eine räumliche Orientierung der einzelnen Clients halt eben besser nachverfolgen kann. Ich habe das hier mal schematisch dargestellt. Das heißt also, tatsächlich so ein Access Point kann dann, wenn er zum Beispiel 8x8 MIMO macht, tatsächlich dann parallel mit 4 Clients sprechen, die er dann über das Beamforming über die 4 Antennen dementsprechend versucht, eben tatsächlich anzusprechen. Was noch wichtig, ein wichtiger Faktor war, ist tatsächlich das Special Reuse. Also es geht einher mit dem Beamforming und ist tatsächlich eben genau dazu da, dass man einzelne Beams halt eben zuordnen kann. Das heißt also einzelne Resource Units, das heißt also einzelne Teile von dem WLAN-Signal werden auf spezielle Clients gelenkt. Das heißt also, hier haben wir dann die Möglichkeit tatsächlich, wenn ich zum Beispiel ein Endgerät mit 2x2 MIMO habe, aber ein 8x8 Access Point, dass ich halt eben 4 Stück davon tatsächlich dann ansprechen kann. Das heißt, und zwar auch parallel. Das heißt, die Anzahl der Antennen wird wieder wichtig. In Realität habe ich relativ wenig Access Points gesehen, Wi-Fi 6, die mehr als 4x4 MIMO machen. Was aber immer noch eine gute Effektivität bedeutet, weil letztendlich ich kann damit mindestens 2 Clients halt eben parallel abbilden und tatsächlich dann eine Erhöhung der Performance darstellen. Das Special Reuse ist tatsächlich auch eine der großen Features von Wi-Fi 6, was auch im Feld zu deutlichen Verbesserungen geführt hat. Also insbesondere, was halt eben die Anzahl der Clients, die man connecten kann pro Access Point, das hat zu einer deutlichen Erhöhung der Menge der Clients, die parallel arbeiten können, oder dass halt eben man Latenzen bekommt aufgrund von Überlast oder eben tatsächlich vom gefüllten Spektrum oder quasi gefüllten Spektrum. Das habe ich tatsächlich auch an mehreren Events gesehen. Klassischerweise habe ich früher bei AC Access Points immer gesagt, 40 bis 60 Clients, auch bei 4x4 MIMO, dann sind die Dinger dicht, dann sollte man überlegen, ob man weiteren aufbaut. Bei Wi-Fi 6 war es so, dass 120 üblicherweise überhaupt gar kein Problem waren. Also da hat man dann das erst gemerkt, wenn halt wirklich große Datenmengen kamen oder eben tatsächlich Leute mit Laptops, die halt eben mehr als, also die mit 3x3 MIMO on waren, und hat man das dann teilweise schon gemerkt, also insbesondere wenn halt eben dann auch viele, viele, viele Daten übertragen wurden. Bei den Standardgeräten war das halt eben tatsächlich eben etwas einfacher gewesen. Ein weiteres Feature, der da ist, ist BSS Coloring. Das ist tatsächlich eben hier nochmal dargestellt, dass man, das war die falsche Richtung. Das heißt also, wenn zum Beispiel ein zweiter Access Point, das war schon die richtige, wenn ein zweiter Access Point in der Nähe ist, der dasselbe Spektrum hat, dann konnte man über das BSS Coloring tatsächlich mit dem assoziierten Access Point eine Erhöhung der Sendeleistung, eine kurzzeitige Erhöhung der Sendeleistung erreichen. Das heißt also, im Prinzip 3 dB waren das, glaube ich, gewesen, die halt eben halt definiert waren. Das heißt also, dass ich obwohl ich ein Störsignal habe von dem anderen Access Point, habe ich dann tatsächlich eine höhere SNR bekommen für kurze Zeit, für die Sendezeit mit dem Access Point, sodass ich halt eben tatsächlich dann nochmal ein bisschen mehr Daten übertragen konnte und insbesondere eventuell sogar mit den MCS-Werten nochmal nach oben gegangen bin. Es gab tatsächlich noch ein paar andere Verbesserungen, also insbesondere am Mac-Layer, physikalischen Layer. Es sind einige Themen da gewesen, die halt eben gerade das Protokoll an sich angingen. Das heißt also, das Guard-Intervall zum Beispiel wurde halt tatsächlich verändert. Und insbesondere haben wir halt eben tatsächlich auch andere technische Gruppierungen. Der größte Effekt kommt allerdings tatsächlich durchs OFDMA. Das liegt halt eben daran, dass die MTU von WLAN liegt bei 2412. Irgendeine Antwort aus dem Publikum? Also tatsächlich 2400 irgendwas Bytes. Das ist gegenüber einem Ethernet-Frame natürlich so ein bisschen sehr ungeschickt. Auch sind die Framegrößen, die klassischerweise versendet werden, relativ klein. Das heißt also, die Payload, die da enthalten ist, ist relativ klein. Payload versus Overhead, insbesondere den Spektrum-Overhead, ist dann tatsächlich eben auch genau die Diskrepanz, die halt eben das WLAN sehr langsam macht. Also wenn da zum Beispiel irgendwo jemand sagt, hey, 4 Gigabit kriegst du durch, wenn du auf 2 kommst, bist du richtig gut. Das heißt, kommt oft daher, dass halt eben der Anteil der Payload gegenüber dem Frame-Overhead tatsächlich sehr viel mehr Zeit in Anspruch nimmt. Und das ist halt eben genau mit einem der Themen, die halt eben über OFDMA adressiert werden. Das heißt also, wir haben hier tatsächlich durch OFDMA eine Erhöhung der spektralen Effizienz. Wi-Fi 6 gab es in 2 Wellen. Tatsächlich die erste Welle war halt eben gewesen, dass Downlink Multi-User MIMO waren mandatory, Single-User meistens tatsächlich. Kanalbreiten wurden definiert 20, 40 und 80 für 5 GHz. Tatsächlich wurde im 2,4 GHz die Kanalbreite bei Wi-Fi 6 limitiert auf 20 MHz, das fand ich eigentlich ganz gut, weil gerade bei den 3 nicht überlappenden Kanälen, die wir bei Wi-Fi 6, bei 2,4 GHz haben, hat man eigentlich immer Kannibalisierung. Das heißt also insbesondere, was halt eben nachher auch Bluetooth angeht, die breiten Kanäle führen oft zu nichts. Also wenn man da 40 MHz breite Kanäle genommen hat im 2,4 GHz, dann ist das tatsächlich eben eher ein Problemfall geworden als alles andere. Es gab zusätzliche MCS-Werte und die 160 MHz breiten Kanäle wurden definiert, wurden am Anfang aber relativ wenig genutzt. Das heißt also tatsächlich ist das halt eben mit eins der Themen, die oft dann in der Konfiguration entweder ausgeschaltet wurde oder eben eingeschaltet. Wir konnten sie tatsächlich nur begrenzt nutzen, dadurch, dass halt eben die unser 5 GHz Spektrum DFS behaftet ist. Das heißt also, dass wenn Wetterradarerkennung da ist, muss sofort der Access Point von der Sendeleistung runtergehen. Und wenn es keinen alternativen Weg gibt, also das heißt einen zweiten Kanal, oder ein zweites Spektrum, was 160 MHz breit ist, wo er hinspringen kann, dann muss er sich einfach ausschalten. Das hat man tatsächlich auch gemerkt. Also das heißt, Leute, die halt in Einflugschneisen wohnen oder tatsächlich, wo halt eben viel Wetterradar-Events da sind, die merken das schon. Also das heißt, tatsächlich bei mir zu Hause ist es so, dass hin und wieder mal der Kanzler mit seinem Hubschrauber kommt wenn ich da auf die DFS-behafteten Kanäle gehe, dann ist der Access Point einfach mal, ist die Datenübertragung einfach mal weg. Und deswegen gucke ich immer zu, dass ich halt eben in unterem Spektrum bleibe, einfach damit ich halt eben diese Events nicht habe. Selber benutze ich im 5 GHz nur 40 MHz breite Kanäle, 20 ist dann nicht ganz ausreichend. Zum Glück sind meine Nachbarn alle auf 2,4 noch verhaftet, was ich sehr gut finde. Da können sie gerne auch bleiben. Also und ich benutze dann das 5 GHz Spektrum weiter. Das Gute an der Sache ist halt, insbesondere wenn man es mal besetzt hat, meistens lassen die Leute ihre Access Points auf Auto. Leider ist es beim etwas preiswerteren Equipment oft so, dass sie nur die unteren Indoor-Kanäle können, was bedeutet, dass halt eben der obere Bereich dann meistens sehr frei ist. Ist schade, aber funktioniert. Tatsächlich kann man zu Hause dann auch immer noch gerne das Spektrum jenseits von dem DFS, also Kanäle, was war das, 132 bis 148 benutzen. Was wichtig ist, gerade bei dem Thema Wi-Fi 6, ist, dass die Clients Wi-Fi 6 können müssen. Ansonsten wird halt eben der Modus wieder zurückgeschaltet. Das heißt also, OFDM bedeutet halt, wenn ein Client OFDM benutzt und solange er redet, ist er exklusiv mit dem Access Point verbunden. Das heißt, hier können die Clients dann nicht parallel miteinander arbeiten. Das ist einer der Nachteile. Ich sehe allerdings tatsächlich bei den Events, dass inzwischen fast 80-90% der Clients alle auf Wi-Fi 6 sind. Das heißt also, hier haben wir eine große Verbreitung gefunden in den Endgeräten, also hauptsächlich auch in den Smart Devices, Tablets sowieso, Laptops eh. Aber bei den Telefonen hat es inzwischen auch fast jeder.
Wichtig dann aber, dass die IoT-Devices oft ISP32 dann mit noch 2,4 GHz sind, sodass du um die Sachen nicht rumkommst.
Ja, die tun mir auch immer leid. Also tatsächlich, das 2,4 GHz Spektrum ist im Prinzip pure Noise, also in einigen Umgebungen. Gerade wenn man halt eben so größere öffentliche Bereiche hat, also Messen, Fußballstadien, Bahnhöfe, kann man das 2,4 eigentlich fast immer eigentlich ausmachen. Also es bringt keinen Vorteil. Das haben wir tatsächlich jetzt auch wieder als Messung gemacht, weil wir hatten das vor 4 Jahren, 5 Jahren inzwischen tatsächlich, einfach mal zur Gamescom ausprobiert am Standort Köln, Messe Deutz. Wie viele Leute verlieren wir, wenn wir das 2,4 GHz ausschalten? Haben wir einen Tag das angelassen, am anderen Tag ausgeschaltet, den dritten Tag wieder angelassen, am nächsten Tag wieder ausgeschaltet, um halt eben eine gewisse Varianz da zu haben und zu sehen halt eben, wie viele User bekommen wir denn? Und damals war es noch so, dass wir ca. 30% der User verloren haben. Das ist inzwischen anders. Tatsächlich sind es immer noch User, die auf 2,4 springen, aber ich glaube, das sind Endgeräte, die hauptsächlich eben als primäres Ziel 2,4 GHz nehmen. Wir verlieren tatsächlich immer noch ca. 10%, ein bisschen weniger, 9 irgendwas der Endgeräte, aber es ist deutlich entspannter geworden. Das heißt also, 2,4 GHz Band, das können wir demnächst dem IoT wiedergeben oder eben tatsächlich dann auch sinnvolle Dinge tun, also dass sie eure ANC Kopfhörer dann demnächst tatsächlich eben auch wieder vernünftig funktionieren an Bahnhöfen, weil wenn man da mit dem Bluetooth durch die Gegend läuft, dann wird das manchmal schon auch schwierig. Also, ich denke, da entsteht wieder ein bisschen Raum für neue Anwendungen. Insbesondere, wenn wir halt eben mit der dichten Infrastruktur, die wir da gebaut haben, dann nicht so viel 2,4 Gigahertz rausblasen. Wir haben die Sendeleistung sowieso immer auf minimal gedreht, einfach nur damit halt die Dinge, die halt eben da sind, gegebenenfalls das Signal noch erkennen, aber es ist halt immer schwierig. Gerade wenn man die SSID-Namen halt eben identisch macht, muss man gucken, dass man halt eben tatsächlich das Signal stärker bekommt, was halt eben präferiert ist. Und das ist bei uns tatsächlich 5 Gigahertz. Aber auch da ist es natürlich ein Thema, wenn wir sehr eng sind mit den Access Points, muss man auch mit dem Signalpegel runtergehen, weil ansonsten das Übersprechen halt eben sehr, sehr stark ist. Also insbesondere ist halt der große Tod, gerade bei großen Infrastrukturen, ist Co-Channel Interference. Das ist tatsächlich das größte Problem, was zu den größten Verzögerungen im gesamten Netzwerk führt. Also insbesondere, wenn das Roaming nicht vernünftig funktioniert, weil entweder der Controller oder tatsächlich eben die Infrastruktur halt eben das nicht stark fördert, dann führt das oft dazu, dass halt eben Access Points sehr, sehr sticky sind oder besser Clients sehr sticky an Access Points sind, obwohl eigentlich ein Access Point mit sehr viel besserer Signalqualität in der Nähe wäre. Was kam noch? Yay, Wi-Fi 6E. Tatsächlich war das aus meiner Sicht eine der spannendsten Erweiterungen von dem gesamten WLAN-Standard. Dadurch, dass wir eigentlich relativ viel Spektrum bekommen haben in dem Band. Das heißt also, wir haben hier tatsächlich fast das gesamte 6 GHz Band, welches durchgehend für WLAN freigeräumt wurde. Das ist international so anerkannt worden. Jetzt haben allerdings die Mobilfunker protestiert und gesagt, das ist viel zu viel Spektrum, das braucht ihr doch alle gar nicht. Und deswegen haben wir die zweite Hälfte von dem 6 GHz Spektrum tatsächlich eben in Deutschland nicht zur Verfügung. Das heißt also, auch hier sind wir leider ein bisschen ins Hintertreffen gekommen. 6 GHz ist für Mobilfunk nur begrenzt interessant. Der Grund hierfür ist tatsächlich die Energie, die ich brauche, um halt eben nachher durch Wände zu kommen und insbesondere halt eben tatsächlich auch eine Flächendeckung hinzubekommen. Das heißt also, das 6 GHz Spektrum ist für Small Cell Solutions relativ spannend, weil tatsächlich man einfach so einen Raum hiermit relativ leicht abdecken kann. Insbesondere ist es halt eben neues Spektrum, das heißt also, es gibt nicht so viele Geräte, die drauf funken. Es ist kein ISM-Band, was bedeutet, wie zum Beispiel in 2,4 Gigahertz, dass da eventuell noch andere Leute funken dürfen. Hier diese komischen ESPs zum Beispiel. Oder irgendwelche IoT-Geräte oder tatsächlich eben auch Saalmikrofone, die ja lange Zeit halt eben dieses Spektrum relativ gut benutzt haben. Was auch immer gut funktioniert, sind Babyphones. Also früher war das Breitband-Störgerät. Tatsächlich, also im 2,4 GHz Brand, damit hast du jedes WLAN immer platt gekriegt. Also das hat gut funktioniert. 2.
Meine Frage, das 6, ich brauche das Mikrofon nicht. Haben Sie schon gesagt? Das 6 GHz Band, das ist ja nun nahezu, und da wird ja jetzt ein Kampf ausgetragen zwischen den Mobilfunkprovidern und auch der Privatnutzung. Wie sieht denn das mit dem 3 Zentimeter Band aus, 10 GHz? Als Sekundärnutzer, die Primärnutzer ist ja Funkamateure, ist da eine Überlegung, in 10 GHz zu gehen, weil das ist eigentlich auch technologisch relativ leicht noch zu erreichen.
Ja, tatsächlich ist es immer eine Thematik, die hier international ansteht. Also das heißt, sicherlich wäre das schön. Es gibt allerdings noch ein anderes Spektrum, 60 GHz, was für das WLAN ja zur Verfügung steht, was halt noch ein bisschen weiter weg ist und halt eben dadurch halt auch aufgrund der Sendeleistung halt eben dann tatsächlich nur noch den Raum erfüllt. Das heißt, selbst Glas wird dann tatsächlich zu einem Hemmschuh. Das heißt also, ich kann den Raum halt eben wirklich nicht mehr verlassen. Was aber an sich eigentlich eine total tolle Idee ist, weil genau dafür ist ja WLAN gebaut worden. Also im Sinne von, dass ich halt eben jetzt nicht wie im Mobilfunk, wo ich dann einfach mit, keine Ahnung, 36 Watt da rausblase, damit ich Fläche schaffe, sondern dass ich halt eben kleine Flächen eben erzeuge.
Wäre es dann nicht sinnvoller, auf
optisch zu gehen, auf Infrarot. Das ist auch eine Sache, die es seit 30 Jahren gibt und die in der Zwischenzeit auch sehr hohe Bandbreiten im Gigabit-Bereich erreicht. Warum geht man auf 60 Gigahertz, wenn man sowieso durch die Glasscheibe nicht mehr durchkommt? Da kann man im Prinzip ja auch eine Glühbirne nehmen, die praktisch Infrarot abstrahlt.
Geht auch, wenn dein Endgerät das kann. Also prinzipiell würde ich dem nicht widersprechen. Problematisch ist hier allerdings, dass wir bei Infrarot, glaube ich, die Modulationsraten nochmal anders realisieren müssen. Das wird dann tatsächlich weiter über Spektrum gemacht. Also
das ist aber auch wahrscheinlich ein Problem der Chipsätze, die das unterstützen
komplett, müssen, ja.
Und da sind sie noch nicht.
Also das mit dem Funk, also tatsächlich hat WLAN auch obwohl es halt eben vom Mobilfunk benachteiligt wird, auch einen Vorteil. Das heißt also, insbesondere die Chipsätze, die Leute, die Mobilfunk-Chipsätze produzieren, die können sicherlich auch WLAN-Chipsätze produzieren. Und das sieht man auch in der Welt. Also tatsächlich die Leute, die halt eben die Mobilfunk-Chipsätze produzieren, Broadcom, MediaTek, Qualcomm, produzieren auch immer die WLAN-Chipsätze. Es gibt noch ein paar andere, Qorvo, die sich sehr stark spezialisieren. Aber tatsächlich ist es so, dass halt eben Funk-Know-how deutlich anders ist als eben tatsächlich Licht-Know-how. Und ich glaube, dass halt am Ende des Tages einfach die Anzahl der Chips auf Endgeräten, also insbesondere den Handheld-Devices halt eben tatsächlich die große Rolle spielt. Also spannend wäre es bestimmt. Ich denke, dass die heutige Kameratechnologie als Zusatzmedium durchaus eben spannend wäre. Würde mich auch mal interessieren, sowas mal live zu sehen. Aber ich befürchte, dass es halt eben dann von der Verbreitung wahrscheinlich nochmal ein Technologiesprung sein muss. Tatsächlich hat das 6 GHz Spektrum noch einen anderen Nachteil. Aktuell ist es nur für Indoor-Anwendungen zugelassen in Deutschland. Das heißt also, auch die Ausnahmen, dass zum Beispiel Stadien oder Bahnhöfe als Indoor-Anlagen gelten im 5 GHz Bereich, die gibt es hier nicht. Das heißt also, aktuell ist es so, dass ich halt eben, selbst wenn ich möchte, an einem Bahnhof 6 GHz Spektrum zu benutzen, darf ich das tatsächlich nur dann tun, wenn ich halt eben sicherstelle, dass ich eben nicht in den Outdoor-Bereich komme. Das heißt, ich habe hier tatsächlich eben ein Problem. Ich würde gerne das Spektrum besetzen, einfach weil es halt eben sehr viel Bandbreite zur Verfügung stellt. Darf das allerdings aktuell nicht. Das heißt also, selbst wenn ich Wi-Fi 6E-Equipment kaufen würde und anbauen würde, müsste ich das 6 GHz-Spektrum ausschalten.
Wären die Geschäfte in den Bahnhöfen dann indoor?
Tatsächlich ja. Also also die Geschäfte dürfen. Allerdings sind lustigerweise die Geschäfte immer die letzten, die es tun. Die schwören alle auf 2,4 Gigahertz, komischerweise, weil das haben sie gehört, ist ganz toll. Und die stehen da drin. Tatsächlich sind in den Mietverträgen immer Vorgaben drin. Also ihr dürft, minus 63 dB, in egal welchem Spektrum vor der Tür bloß haben, da hält sich nur keiner dran. Also es funktioniert. Gar nicht.
Andersrum. Bis DB WLAN machen.
Ja, das würde natürlich bedeuten, also tatsächlich, dass wir die Infrastruktur in die Läden reinbringen. Wir planen gerade tatsächlich eben die Bandbreiten wenigstens so weit zu erhöhen, dass es sinnvoll ist, dort auch Infrastruktur reinzubringen. Also das ist so ein Thema, was so ein bisschen schwelt. Allerdings ist es halt eben ein Problem mit den Anwendungen. Das heißt also, wir müssen halt eben den Mietern auch die Möglichkeit geben, dass sie ihre Anwendungen halt eben die Daten sicher übertragen können und dementsprechend auch ihre eigenen Verfahren einsetzen. Trotzdem kann man auch hier zum Beispiel Vorgaben machen, so wie es in jeder vernünftigen Venue halt eben ist. Also auf den meisten Messen, wo halt eben tatsächlich das WLAN halbwegs gut funktioniert, gibt es harte Vorgaben, wie die Kanäle einzusetzen sind. Und das kann man schon auch durchführen. Muss man dann tatsächlich bahnhofsscharf machen. Ist auch jedes Mal ein Einzelstück, weil von den 5400 Bahnhöfen sind circa 800 Unikate und die sind alle anders aufgestellt. Also das heißt, dort sind auch die Mieteinheiten, also 800 Bahnhöfe, 836 sind es mit Mieteinheiten.
Wer das gerne mal nachlesen möchte, es gibt beim CCC vom letzten Jahr, muss man jetzt ja schon sagen, Und auch zu der Veranstaltung, die jetzt im Dezember stattgefunden hat, gibt es bei dem Netzwerk, im Netzwerkbereich, einen Abschnitt, wenn man eigene Access Points betreibt, was man beachten sollte. Und ich finde das eigentlich einen guten Ansatz, wenn man auf eine Veranstaltung geht, sich an diese Regeln, die da drinstehen, hält, dann sollte auch das Netz dann auch stabil funktionieren, im Gegensatz zu der Veranstaltung, die wir in Leipzig zum Teil erlebt haben, wo das ein absolutes Chaos dann irgendwann gewesen ist, hat das auf dem Camp sehr gut funktioniert.
Ja, tatsächlich komplett verbieten ist immer blöd, das sieht man auch bei den Messen, also Hannover ist nach wie vor noch so eine Messe, die halt eben sagen so, nee, du musst mein WLAN nehmen und das, wenn du dein eigenes nimmst, nur 2,4 GHz nehmen, und das ist immer kaputt. Also das kannst du komplett vergessen. Das größte Problem ist nur, wenn du halt eben dann irgendwie so Themen hast, die aus den USA kommen oder sowas, oder halt eben dann Kanäle brauchst, die halt eben anders geartet sind und insbesondere eben dann auch Daten übertragen werden sollen, Spezialanwendungen, dann ist das mit dem WLAN dort nicht machbar. Das heißt, du bist entweder illegal, wo die aber dann relativ schnell vorbeikommen und dir den Stromstecker ziehen am Stand, ne? Also, oder du machst 2,4 GHz, was komplett kaputt ist. Also das kann man vergessen.
Nicht zu vergessen, dass es proprietäre Anwendungen gibt, die zum Teil in solchen Bereichen laufen, Video zum Beispiel, Streaming, die auf irgendwelche Technologien setzen, die dir dann ganze Frequenzbereiche wegblocken, die du dann nicht benutzen darfst, ohne ins Detail zu gehen.
Ja, tatsächlich, also ist ja Hannover die Industriemesse, die einzige Messe, die noch da ist. Da ist viel sehr proprietäres Zeug unterwegs, was gerade im WLAN funkt. Also zum Beispiel auch das die WLAN Access Points von Siemens benutzen ein proprietäres Protokoll, was du halt eben auf den Standard-WLANs eben nicht benutzt, also benutzen kannst. Und das ist tatsächlich eben das ist halt eben so ein SCADA-Thema, was halt weit verbreitet ist, tatsächlich. Und das ist halt eben immer ein Problem. Auf der anderen Seite, wenn du zum Beispiel Messen hast, die halt eben genau sagen, pass mal auf, du kriegst eine Kanalzuweisung und musst dich daran halten und auch die Sendeleistungszuweisung musst du eben halten, dann funktioniert das üblicherweise ganz gut. Insbesondere, wenn die Nachbarstände halt eben dann auch sich an ihre Vorgaben halten, dann ist das eigentlich ein relativ gutes Ding. Also ich sehe das halt tatsächlich eben, Mobile World Congress ist zum Beispiel so ein Event, wo es gut funktioniert. Lustigerweise inzwischen auch in Nürnberg. Wo halt eben die Leute sich halt eben auch drum kümmern, dass sie halt eben die Nachbarn dann ihre Vorgaben einhalten. Und dann ist das eigentlich auch relativ gut.
Also in Bayern nicht.
Und Niedersachsen. Hannover, ich glaube, da, aber auch dort wird, glaube ich, irgendwas passieren in Hannover. Meistens ist es ja so, dass halt eben gerade das dann irgendwann auch Schule macht. Also dieses harte Rauspolicen, das ist halt immer so ein bisschen schwierig. Also. Kommen wir zu den Wi-Fi 7 Features. Neuer Standard. Yay. 802.11be. Wir haben jetzt tatsächlich, fangen wir wieder mit dem Alphabet vorne an oder sind einen Buchstaben weitergerückt, also von A auf B, AX. Danach gab es nicht mehr so viel, deswegen haben wir dann BE genommen. Und haben hier ein paar Features bekommen, die tatsächlich nochmal ordentlich an der Schraube drehen. Das heißt also, die Modulation wird auf 4096 Quamm erhöht. Das heißt also, ich habe jetzt mit dem Konstellationsdiagramm, das sehen wir auch gleich noch, tatsächlich eben 12-Bit mit einem Symbol statt der 10-Bit gegenüber Wi-Fi 6. Und yay, 16x16 MIMO. Was noch hinzugekommen ist, ist tatsächlich eben Multilink Operations. 320 MHz breite Kanäle, also wir können immer breiter. und ein verbessertes Preamble Puncturing. Das Preamble Puncturing gab es auch schon bei Wi-Fi 6, ist aber jetzt tatsächlich nochmal ein Feature geworden, welches halt nochmal sehr viel stärker geworden ist. Also das heißt, auch sehr viel besser auf die Umgebung eingehen kann. Das heißt also, Wi-Fi 6 war ja tatsächlich für High-Density-Anwendungen ein großer Schritt nach vorne und hat halt dazu geführt, dass ich halt eben sehr viel mehr Clients mit derselben Infrastruktur abfangen kann als vorher. Bei Wi-Fi 7 wird üblicherweise die geraden WLAN-Standards versuchen, technologisch sehr weit nach vorne zu kommen. Die ungeraden Standards versuchen halt die Bandbreitenerhöhung über spektrale Verbesserungen oder besser gesagt Aggregation, spektrale Aggregation hinzubekommen, führen aber tatsächlich auch neue Technologien ein. Also in dem Fall ist es so, dass halt das Multilink Operations und auch die Zusammenfassung von RUs in Multi-Resource Units verbessertes Preamble Puncturing sind schon Punkte, die halt eben relativ wichtige Rolle spielen können. Und da bin ich tatsächlich auch mal gespannt, wie es sich dann in Realität halt eben niederspiegelt. Ich habe aktuell noch kein Wi-Fi 7 Equipment, was ich sehr schade finde, aber ich hoffe, das werde ich demnächst haben.
Was mich bei der Entwicklung etwas irritiert, ist, wenn man mit dem höheren Farm reingeht, selbst wenn man die Strukturbreiten in Silicon weiter runterbekommt, ist der Stromverbrauch deutlich höher. Also ein moderner Access Point kann ja zwischen 20 bis 40 Watt Leistung haben. Ist eines der Ziele auch in Wi-Fi 7, die Anzahl der Access Points, zum Beispiel gerade in Enterprise-Unternehmen, zu reduzieren? Durch das MIMO, dass man halt mit weniger Access Points größere Flächen mit hoher Bandbreite bespielen kann?
Ja, tatsächlich die Energieproblematik wird größer. Dadurch, dass das 6 GHz Spektrum hinzugekommen ist, haben die neuen Access Points meistens 3 Radio Units drin. Das heißt also mindestens 3 tatsächlich. Gerade im Enterprise-Segment. Das heißt also, wir werden leider auch mit dem PoE-Standards ein bisschen höher drehen müssen. Das heißt also, auch die Midspan-Switching-Infrastruktur, die man sich so schön geschaffen hat, die wird demnächst leider ausgetauscht werden müssen, weil wir werden PoE++ brauchen. Also das, was ich gesehen habe, ist, dass tatsächlich eben auch je mehr Antennen, also je mehr MIMO, je mehr Radioeinheiten da sind, desto mehr Strom brauche ich auch. Auch die Access Points, also die neuen Chipsätze, sind sehr viel leistungsfähiger. Das heißt also, mit dem PoE und PoE+ Standard komme ich heute leider nicht mehr hin. Das sehe ich halt in sehr vielen Stellen. Das heißt, entweder ich reduziere halt eben die Leistungsmerkmale, das heißt also die MIMOs und tatsächlich eben auch die Anzahl der Radios, oder ich muss halt eben damit leben, dass ich halt sehr viel mehr Energie verbrenne.
Da reden wir dann über 65 bis 85 Watt.
Nee, tatsächlich, also die ersten Themen, die so gerade was Wi-Fi 6 mit 3 Radio-Units angeht, die liegen bei 25 Watt, also tatsächlich im Energieverbrauch. Allerdings im Einschaltzustand ist es oft so, dass sie halt eben dann auch mal gerne jenseits der 30 Watt gehen. Also wenn die Lüfter hochlaufen.
Ein Stoffgekühltes
Stromkabel. Ja, genau. Tatsächlich gibt es ein Feature, was durchaus noch spannend werden kann, wo ich aber am Schluss nochmal eine Wette abschließen würde, ob es tatsächlich implementiert wird und wenn ja, in welcher Form. Also es ist das Multi-AP-Coordination. Das ist tatsächlich eigentlich ein Feature, was relativ spannend sein kann, wenn es dann tatsächlich ordentlich umgesetzt wird. Gehen wir mal auf die einzelnen Punkte ein. Tatsächlich, wir haben ja gesehen bei Wi-Fi 6, dieses 1024 QAM ist schon recht klein. Wenn man da ein bisschen weiter weggeht, dann wird das schon sehr unscharf. Tatsächlich habe ich hier auf die Quelle vertraut und bei Rot und Schwarz kopiert. Und bei 4096 sind die einzelnen Punkte ab einer gewissen Entfernung schon gar nicht mehr auseinanderzuhalten. Das heißt also, diese 4096 QAM sind halt schön, aber das ist so ein Nahbereichsthema. Das heißt, je weiter ich weg von dem Access Point gehe, desto weniger werde ich wahrscheinlich das Symbol treffen. Auch wieder abhängig von der Qualität der Übertragungstechnik. Das heißt also auf der einen Seite auf dem Access Point, auf der anderen Seite tatsächlich aber auch auf dein Endgerät. Das heißt also, auch hier werden wir wieder wahrscheinlich starke Unterschiede sehen. Es wird sich mit der Zeit dann üblicherweise verbessern. Also wenn dann die Tricks dann der einzelnen Leute halt eben wieder überkopiert werden. Aber es ist halt tatsächlich eben so ein Thema, was halt eben sehr viel Nähe braucht, um halt eben dann effektiv genutzt zu werden. Es sind 20%, die ich damit gewinne, also bei der Übertragung. Das heißt also, von 10 Bit auf 12 Bit rüberzukommen, sind circa 20%. 16 mal 16 MIMO. Ja, genau. Mehr Antennen, mehr besser. Tatsächlich ist das halt so ein Thema, was noch ein bisschen mehr Fahrt aufnimmt. Das heißt also, mit 16x16 habe ich natürlich tatsächlich noch andere Möglichkeiten, insbesondere was das Beamforming angeht. Tatsächlich ist es hier so eine Berechnung über, was ich mit 8x8 machen kann an Patterns. Das ist hierbei eine Mobilfunkantenne, die gerechnet wurde, die direktional ist. Und zugleich als Vergleich einfach mal 16x16 MIMO. Das heißt also, ich kann sehr viel filigraner auf die einzelnen Clients zu den Beam zuschneiden, als halt eben tatsächlich mit den 8x8. Das heißt also, insbesondere wenn die Clients benachbart sind, treffe ich sie halt besser.
Kommt man da nicht ganz schnell das Problem rein, wenn man sehr viele von diesen Antennen auch sehr engen Platz zu parallel macht, dass die Nebenausstrahlungskeulen, du hast ja diese Hauptrichtung des Beams und du hast ja noch diese Nebenkeulen, die die Antennen produzieren, die du nicht verweilen kannst, dass sie sich so stark aufsummieren, dass sie im Endeffekt das Signal dann komplett kaputt machen?
Ja, du hast also tatsächlich...
Das ist denn eher so, als dass du nicht mehr auf die 4096 kommst?
Tatsächlich, das ist zu befürchten. Also insbesondere jetzt, wo wir drei Radios drin haben, bedeutet das halt, die Antennenabstrahlcharakteristik, also ist ja nicht im Spektrum immer gleich, sondern die ist ja sehr unterschiedlich. Und das Beamforming ist sehr hart abhängig davon, welches Spektrum ich benutze. Das heißt also, die meisten Antennenpatterns werden auf ein Spektrum halt eben spezialisiert sein. 6 Gigahertz ist halt mit dem ganzen Gigahertz, was ich da zur Verfügung habe, halt eben schon auch ein schwieriger Kandidat, ist aber frei. Deswegen habe ich halt eben die Möglichkeit, eben tatsächlich hier eher über die Fläche zu gehen. Beim 5 Gigahertz ist halt aufgrund der spektralen Breite halt ein bisschen besser geeignet. Ist aber trotzdem tatsächlich von der Breite halt sehr, sehr schwierig. Was bei den Access Points in Zukunft ein großer Preisunterschied sein wird, ist tatsächlich die Antennentechnik. Das wird man sehr stark sehen. Also wenn ich jetzt zum Beispiel diese 16 Duckies da nebeneinander setze, damit kriege ich kein Beamforming hin. Das kann man vergessen. Also das ist ein Weg, wie man es nicht macht. Also genau, das ist tatsächlich ein teurer Kamm.
Ich habe gehört, dass bei Indoor Access Points im 6 GHz Bereich so sogar keine externen Antennen erlaubt sind, sondern nur...
Das ist so. Genau, also nicht nur, also tatsächlich ist bei 6 GHz aktuell von der BNetzA externe Antennen sind komplett verboten. Also du darfst keine externen Antennen benutzen. Das heißt also, das Schöne allerdings beim 6 GHz Spektrum ist so, dass die Antennen üblicherweise ein bisschen kleiner werden. Ne? Also deswegen kriegst du die ins Gehäuse noch rein. Aber das Thema mit dem Übersprechen ist tatsächlich da.
Bleibt euch irgendwann nur noch Militärtechnik übrig, die dann zum Beispiel 2 bis 4 Antennen auf einem DSP zusammenfasst, wo du in der nächsten Stufe dann auch schon den FPGA hast, der dir die Daten runter- und ausrechnet, bevor das überhaupt in die zentrale Prozessoreinheit zur Auswertung kommt. Das ist so ähnlich das, was auch Starlink macht auf den großen Flächenantennen. Das heißt also, da wird es dann auch hingehen.
Tatsächlich, die Access Points werden größer. Das ist so. Also, weil du brauchst mehr Fläche, um die Antennen unterzubringen, auf der einen Seite. Auf der anderen Seite brauchst du auch einen Mindestabstand für die Antennen in dem jeweiligen Spektrum, damit du das Beamforming vernünftig hinbekommst. Das heißt also, die Fläche, die so ein Access Point benutzen wird, wird größer. Der Vorteil bei 16x16 MIMO und UFDMA ist natürlich offensichtlich. Also, weil wenn ich dann 16x Streams habe, kann ich natürlich deutlich mehr Clients halt eben tatsächlich so parallel abwickeln. Das heißt also, die 16 Special Streams sind natürlich dann eben tatsächlich auch effizient nutzbar. Das heißt also, wieder eine Erhöhung der Anzahl der Clients. Ich bin gespannt, wann die ersten 16x16 MIMO Access Points rauskommen. 8x8 sieht man inzwischen tatsächlich. Das ist so das neue High-End-Gebiet, was sich so etabliert, also bei den großen Herstellern, wie sie alle heißen, Cisco, Rokus, Aruba, Huawei und alle anderen auch. Da sieht man das, dass diese Modelle inzwischen rauskommen zu einem ordentlichen Preis. Liegt halt eben auch daran, dass halt eben diese Antennentechnik durchaus eben inzwischen auch relativ hohe Kosten generiert. Ja. Multilink Operation. Das ist mit einer der Themen, also die ungeraden WLAN-Standards gehen immer in Richtung Spektrumaggregation. Das heißt also, ich habe hier die Möglichkeit, eben einzelne Spektren tatsächlich eben zusammenzufügen. Das heißt also, mit den 320 MHz breiten Kanälen muss ich nicht unbedingt nur im 6 GHz bleiben, sondern kann tatsächlich das auch über unterschiedliche Links halt generieren. Das heißt also, ich könnte zum Beispiel die 320 MHz über 2,4 GHz, ist natürlich relativ witzlos, weil da relativ wenig Spektrum zur Verfügung steht, aber das 5 GHz und 6 GHz zum Beispiel kombinieren. Das wäre in Deutschland tatsächlich auch die einzige Möglichkeit, wie das funktioniert.
Hat man das nicht mit Bonding im Network-Stack gemacht? Drei parallele Kanäle, drei MAC-Adressen für jeden Sender und Empfänger ein und dann einfach ein Bonding gemacht über alle drei Kanäle. Das wäre ja wesentlich einfacher und schneller zu realisieren, als das alles dann noch zusätzlich reinzustopfen.
Ja, also prinzipiell ist das eine Möglichkeit, ne? Aber es, also 320 MHz beide Kanäle bedeuten natürlich auch, wenn da irgendwo zwischendurch ein Störer ist, dass du halt übers Bonding halt eben diesen Störer nicht mehr ausblenden kannst, sondern du kriegst dann komplett Neues rein. Kommen wir aber noch dazu, warum sie das tatsächlich gemacht haben. Das ist ein spannendes Thema. Das Bonding ist tatsächlich eben eine Idee, wie man das hinkriegen könnte, also insbesondere, wie man das auch schon mit AC gemacht hat damals, dass man einfach zwei Radios genommen hat, die man dann zusammengebunden hat, um das halt eben durchzuführen.
Das ist auch eine weit verbreitete Technik, oder die Technik, die bei DOCSIS 3.1 eingesetzt wird, um die Kanalbandbreite zu erhöhen. Das geht immer in Stufen hoch.
Ja, da ist ja auch leichter, weil du hast ja da ein physisches Medium, wo du halt eben tatsächlich den Access generierst. Ja, aber es gibt nur eine Headend-Unit, die das gesamte Kabel halt eben benutzt und nicht noch ein paar andere Leute, die da über Vampire-Tab dann irgendwelche Signale reinsenden. Also idealerweise, je nachdem, wie man das Koax-Kabel verlegt hat. 320 MHz breite Kanäle sind toll, haben allerdings in Deutschland einen relativ geringen Sinn. Also nur nutzbar im 6 GHz-Spektrum. Davon haben wir dann 1,5, was sehr schade ist, weil die anderen Länder, also vernünftige Länder, die es einfach mal gesagt haben, hier WLAN hast du, die haben da drei Kanäle dann mit 320 MHz Breite. Das heißt, wenn ich dann so viel Daten übertragen möchte oder muss, dann habe ich tatsächlich immer noch die Möglichkeit, anderen die Möglichkeit aufzugeben. In Deutschland ist das nicht so. Das heißt also, derjenige, der das 6 GHz Spektrum hat, der hat es und alle anderen dürfen dann gucken, wo ihr SNR bleibt. Preamble Puncturing, und das ist tatsächlich eins der spannenden Features. Wir haben ja vorhin gesehen, dass wir die Anzahl der Resource Units wurde erhöht. Und dadurch haben wir halt eben sehr viel mehr einzelne Resource Units, die halt eben spektraler kleiner sind. Preamble Puncturing gab es auch schon bei Wi-Fi 6, war allerdings nur möglich an den Rändern. Das heißt also tatsächlich eben, wenn ich am Spektrumrand zum Beispiel einen Sender hatte, Klassiker sind halt eben so Bluetooth oder irgendwelche anderen Sender, die halt eben in das Spektrum reingesendet haben, dann konnte ich diese Resource Units abschalten. Das heißt also, die konnte ich da tatsächlich eben auslassen und das nennt man Preamble Puncturing. Das wurde jetzt erweitert mit Wi-Fi 7. Das heißt also, ich kann das auch tatsächlich mitten im Spektrum machen. Und insbesondere halt eben auch unterschiedliche Größen. Auch hier habe ich ein wunderschönes Bild von den Freunden von Rode und Schwarz. Hier haben wir zum Beispiel einen 320 MHz breiten Kanal, tatsächlich 6 GHz, wo halt eben multiple Resource-Units rausgenommen wurden. Das heißt also, wenn ich mit 320 MHz breiten Kanal sende und irgendjemand hat nochmal einen 20 MHz Kanal irgendwo genutzt oder 40 oder 80 MHz, dann kann mein Access Point das puncturen und sagen einfach, okay, nutze diese Resource Units nicht, aber benutze die Übertragung in den anderen.
Das geht aber dann nur vom Access Point outgoing zum Client, nicht rückwärts.
Rückwärts eigentlich auch. Er muss das beachten, weil tatsächlich das Puncturing wird in der Präambel mitgeliefert. Das heißt also, das ist eine Erweiterung vom Header. Das heißt also, der Access Point sagt, pass mal auf, meine Clear Channel Association sieht folgendermaßen aus. Das wird tatsächlich über das Beamforming geregelt. Also das heißt, die Soundings, das hatte ich bei dem anderen Wi-Fi 6 Vortrag ein bisschen intensiver gemacht, die Soundings werden hier deutlich elaborierter, sodass halt eben genau geguckt wird, welche Möglichkeiten habe ich.
Wie viel von diesen Notch-Filtern kann ich denn einsetzen?
Ich weiß es tatsächlich noch nicht. Ich werde also tatsächlich das Puncturing würde ich ganz gerne mal auch praktisch verproben.
Immer mal Chefung heißt das Notch-Filter.
Ja. Ich denke, da wird es wieder auch Unterschiede geben bei den einzelnen Herstellern. Also ich denke, das meiste Consumer-Grade-Equipment wird das auch nicht können. Sondern weil das ist tatsächlich ein Feature, was durchaus eben nachher auch von den Funksystemen halt eben abgebildet werden können muss. Das heißt also, ich muss ja einzelne Spektren deaktivieren können. Das ist ein bisschen aufwendiger und tatsächlich auch von der Technik halt eben deutlich eher in Richtung Mobilfunk als halt eben tatsächlich in das, was man mit zwei Antennen so macht. Multi-Resource-Units, das ist tatsächlich eben das Verbinden von einzelnen Resource-Units. Das heißt, also 20 MHz und 40 MHz können zwei unterschiedliche Resource-Units sein, die ich halt eben dann zum Beispiel verbinden kann. Ich kann die aber auch im Spektrum verteilen. Das heißt also, ich kann zum Beispiel 240 MHz Kanäle eben tatsächlich zusammenführen und als Bond dann wieder tatsächlich eben benutzen, um halt eben einen 80 MHz breiten Kanal zu bekommen. Das heißt, früher war es ja notwendig gewesen, dass die Kanäle nebeneinander liegen mussten. Das ist jetzt nicht mehr so, sondern ich kann halt eben tatsächlich zwei unterschiedliche Kanäle benutzen, die halt eben nicht nebeneinander liegen und damit dann tatsächlich eben Multi-Resource-Units eben zusammenfügen. Das spannende Feature, Multi-AP-Coordination. Das ist tatsächlich etwas, was so ein bisschen in vier Teile aufgeteilt wurde. Und zwar Coordinated UFDMA, das heißt also tatsächlich, dass die einzelnen Access Points, wenn sie zum Beispiel mehr MIMO haben, dann sich gegenseitig abstimmen, wer sendet in welchen Special Stream, in welchen Resource Units. Bei den Coordinated Special Stream Resources ist es so, dass tatsächlich eben die Access Points sich abstimmen können, wenn ich zum Beispiel eben einen Client habe oder gerade eben Edle mit einzelnen Special Streams, dass ich halt eben einen anderen Access Point sage, hey, pass mal auf, du kannst die jetzt nutzen. Also vorher frei, du hast jetzt hier ein besseres SNR. Coordinated Beamforming ist tatsächlich auch nochmal ein ganz spannendes Thema. Das heißt also, aktuell ist es ja immer so, wenn man eine High-Density-Umgebung hat, davon mit EKO oder irgendeinem Lieblingstool zum Nachmessen eben durch die Gegend laufen und gucken, ob man halt eben hinterher die Zellenüberlappung halbwegs vernünftig hinkriegt. Beamforming macht das immer ein bisschen kaputt, weil es ist ja genau dazu da, um die Energiedichte ein bisschen in deine Richtung zu drücken. Und darf hinterher an den einzelnen Parametern drehen. Das ist, hat so ein bisschen was von angewandter Magie, also Aberglaube. Und Leute, die das wirklich gut können, die sind schon ordentlich nerdy unterwegs, aber es ist halt tatsächlich gerade in High-Density-Umgebungen auch wirklich wichtig, dass man das tut. Also dieses der Controller macht das schon, funktioniert eigentlich nie. Also das habe ich nie wirklich funktionsfähig gesehen.
Du hast doch die Regel, niemals die Strahlen kreuzen.
Ja, genau. Was tatsächlich noch ein spannendes Thema ist, und da bin ich auch mal gespannt, welcher Hersteller das als erstes implementiert, ist Coordinated Joint Transmission. Das heißt also, tatsächlich hat der Wi-Fi 7 Standard die Möglichkeit, dass sich ein Client an multiplen Access Points anmeldet. Das heißt also tatsächlich, dass zum Beispiel auch unterschiedliche Spektren genutzt werden können. Das heißt also zum Beispiel, wenn 5 GHz und 6 GHz, die beiden Radios können sich dann an unterschiedlichen Access Points eben anmelden. Und die Access Points müssen sich darum kümmern, dass der Traffic dann dementsprechend verteilt wird. Ja. Das ist natürlich eine extrem harte Controllerlastigkeit. Also das heißt, der Access Point an sich wird das nicht hinkriegen, sondern da muss der Controller halt genau wissen, wie die einzelnen Parameter da aussehen. Und ich glaube, das wird ein sehr spannendes Feature. Ich bin gespannt, ne? Also wer das implementiert und würde auch wetten, ich wette da Kunde. tatsächlich gerade in High-Density-Umgebungen mit unterschiedlichen Spektren, wo halt eben die Access-Points immer an denselben Positionen sitzen, hast du halt immer das Thema, dass du halt eben aufgrund der spektralen Ausbreitung halt eben unterschiedliche SNR-Werte bekommst auf den einzelnen Spektren. Das heißt also, Verbindung zu zwei Access-Points könnte durchaus eben helfend sein dabei.
Die vorgestellten Sachen laufen dann über die Netzwerkschnittstelle bei den Access Points oder sollen die auch über die Wireless-Schnittstelle dann koordiniert werden?
Tatsächlich muss irgendjemand die Kontrolle darüber ausüben und das wird garantiert der Controller sein. Es gibt viel Raum für proprietären Scheiß von den einzelnen Herstellern. Also Und das wird tatsächlich hinterher auch das Voodoo sein, wodurch die sich unterscheiden. Ich habe hier nochmal tatsächlich die Wi-Fi 7 MCS-Werte dargestellt. Dass man die nicht lesen kann, ist relativ gut beabsichtigt. Hier unten sehen wir tatsächlich die maximale Übertragungsrate. 11,5 Gigabit. Die tatsächliche physikalische Rate, die erreicht werden kann, liegt irgendwo so bei 6 Gigabit wegen des Protokoll-Overheads. Alles mehr als 5 Gigabit Interfaces sind aktuell aus meiner Sicht nicht notwendig. Gibt es Theorien über 10 Gigabit? Gibt es, ja. Ja, also
10 Gigabit Kupfer ist schon strommäßig doll und dann wollen wir noch POX. Okay. Dann da würde ich
das Switcher schon freuen. Also, ja, tatsächlich, wie gesagt, gibt viel Raum für proprietären Scheiß. Also tatsächlich, Huawei hat sowas, Huawei und auch unsere Kollegen aus Cupertino, Cisco baut auch sowas tatsächlich. Das ist nicht wirklich ganz konform, wie man das eigentlich sehen würde.
Online-Publikum ist, ab wann gibt es die Access Points und die Controller?
Ja, da bin ich auch mal gespannt. Also tatsächlich, die Access Points wird es relativ bald geben. Insbesondere die Controller werden das, also das wird halt eben tatsächlich die Version sein, die Controller werden erstmal genauso funktionieren wie die alten auch. Das heißt also, es wird halt eben wenig auf Wi-Fi 7 halt eben spezifiziert sein oder besser gesagt optimiert sein. Das heißt also, die Features, die ich zuletzt gezeigt habe, die werden es wahrscheinlich am Schluss geben. Und ich bin auch mal gespannt, ob es hier wieder so Wave 1, Wave 2 geben wird. Wave 1 wird wahrscheinlich Spektrum, Preamble Puncturing, also all diese Dinge, die ja schon mal Vorteil bieten. Und am Schluss wird sich dann eventuell nochmal jemand auslassen und versuchen halt eben tatsächlich diese Controller-Based-Sachen halt eben tatsächlich vernünftig zu implementieren. Aber es freut die Hersteller, ne? Also wir dürfen jetzt alle wieder neue Controller kaufen. Yay! Wollten wir doch sowieso immer alle, also jedes Jahr.
Ist Wi-Fi 7 schon von AVM lieferbar? Ich meine, die ominöse Fritzbox.
Die haben noch nicht das 6E.
Doch, haben die. Also, ich weiß, dass sie daran arbeiten. Also
zumindest habe ich auf der Produktliste kein 6E-Gerät gefunden bei AVM, zum Beispiel Fritzbox mit 6E.
Die Wunder, die haben sie doch irgendwie aus Q1 auf.
Ist der Standard, ist der jetzt eigentlich verabschiedet oder ist der nochmal ein Draft-Status?
Genau. Wann kommt Wi-Fi 7? Yay, wir warten ja alle schon drauf. Tatsächlich Ende Q1 2024 ist der Zeitplan, wo die I3E sagt, dass es verabschiedet werden soll. Eventuell wird es ein paar Tage früher werden, aber leider erst nach dem Mobile World Congress. Das heißt also, das wird halt eben so ein bisschen das Ziel sein. CES haben sie verpasst, was auch immer so ein wichtiger Ort ist, wo halt eben sowas gezeigt werden kann, hauptsächlich im Consumer-Bereich. Tatsächlich Ende Q1 2024 ist das Ziel zur Verabschiedung des Standards.
So, können die auch schon IPv6 oder sind
wir noch in IPv2? Wave 2. Hier gibt es nochmal einen kleinen Überblick, Feature-Vergleich AC, AX, BE. Das heißt also insbesondere, wenn man auf der rechten Seite guckt, nochmal Preamble Puncturing, Multi-Resource Units. Das war bei 6.6e schon eigentlich Bestandteil des Teils, wurde aber oft nicht implementiert. Genau. One more thing, WPA4. Es ist leider auf der Streichliste von der I3E. Wir müssen mal gucken, ob das tatsächlich eben noch fertig wird oder nicht. Es kann sein, dass es kommt, aber es kann auch sein, dass es nicht kommt. Vielen Dank.
WPA3 kann man schon immer produktiv einsetzen. Auch aus dem Chat klatschen und so weiter. Aber noch keine Fragen.
Ich hätte noch eine Frage, so dass der Access Point dem Client sagen kann, nützt mal lieber einen anderen Access Point. Das war ja auch mal eine Diskussion, ist immer alles noch weiter gestrichen.
Nee, das ist tatsächlich eben dieses Client, zurück. Tatsächlich ist es dieses Joint Coordinated Joint Transmission, JXT. Das ist genau dafür da. Also Insbesondere, dass du auch eine Bandsteuerung durchführst. Das heißt also, dass sie die einzelnen Spektren auf die einzelnen Access Points besser verteilt. Das könnte tatsächlich nochmal viel bringen. Also gerade in High-Density-Environments.
Jetzt kommt doch noch eine Frage. Und zwar, wie sieht das mit den IoT-Geräten aus von verschiedenen Herstellern? Wann sollen die denn dann auch Wi-Fi 6, Wi-Fi 7 können?
die dann vielleicht mal wenn Wi-Fi 9 draußen ist.
Also, ja, tatsächlich ist das Problem mit den neueren Standards, dass halt eben sehr viel Chipfläche und sehr viel Energie gebraucht wird und auch sehr viel Fläche benutzt werden muss für die Antennentechnik. Das heißt, üblicherweise WLAN-Installationen tun ganz gut, wenn man IoT draußen hat, dass man noch eventuell einen alten Access Points hat, den man auf einem gewissen Spektrum einfach limitiert. Das heißt also, dass man halt eben tatsächlich so einen 20 MHz breiten Kanal zum Catch der IoT benutzt. Und diese Kanäle halt eben tatsächlich bei den anderen, wo die High-Speed-Clients oder die modernen Clients halt eben sich connecten, halt eben auslässt. Das ist so ein Trick, den ich ganz gerne anwende. Also insbesondere, was halt auch B-Clients, die es ja immer noch gibt und gerade im IoT relativ weit verbreitet sind, dass man einfach einen Access-Point nimmt, 20 MHz dort drauf pumpt und sagt, okay, ist halt so, ne, also it is what it is, aber dass man halt eben das restliche Spektrum drumherum frei hält, dass sie halt eben nicht eben die langsamen Redner dann hinterher dazu führen, dass alle hinterher lange zuhören müssen, bevor sie dann selber reden dürfen.
Könnte man den Schieber auf 1,5-fache Geschwindigkeit machen? Ich denke, die Frage ist damit auch umfassend beantwortet.
Ja, also WLAN hat halt den Vorteil, dass halt eben die Geräte an sich halt eben dass halt eben das Deployen von diesen Geräten deutlich einfacher ist als zum Beispiel beim Mobilfunk. Das ist auch der große Vorteil gegenüber NB-IoT. Also was halt relativ wenig gesehen wird. Aber wenn ihr wirklich IoT machen wollt, dann guckt euch andere Protokolle an. Gibt's bessere, ehrlich gesagt. Also.
Gut, Steven, du kannst schließen.
Vielen Dank.
Okay. No.